Bam, 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 hier ist Boomer Crunch. Es ist Mittwoch, es ist die Sendung ohne Intro. Es ist Jan Böhmermann und
Oliver Schulz. Wir sitzen heute zum allerersten Mal seit vielen Jahren wieder gemeinsam im Studio. Unsere Agenten haben sich geeinigt, die Rechtsstreitigkeiten sind beigelegt. Richtig. Wir dürfen wieder in einem Raum miteinander uns aufhalten. Keiner muss dem anderen mehr fernbleiben.
Genau, ich habe ja auch das jetzt gerichtlich anordnen lassen, dass du mir nicht mehr auf 500 Metern, also dass du mir bis wieder nähern darfst.
Ey, Olli, können wir ein Foto machen? Ey, Olli, Olli, können wir ein Foto machen? Olli, komm, Selfie machen, lass mal Selfie.
Gleich habe ich gleich eine perfekte Geschichte für dich. Vorgestern bin ich zu einem Supermarkt gefahren, einer großen Supermarktkette, und bin in die Tiefgarage gefahren. Meine Tochter saß neben mir und die gesamte Tiefgarage war voll. Und ich bin umständlich rückwärts in so einen Park, so eine letzte Parklücke reingefahren. Und ein Typ sieht mich, stellt sich schon vor dahin, während ich 10 Minuten rangiere, holt sein Handy raus und macht schon so alles bereit. Und
Olli!
Und steht so vorm Auto. Meine Tochter und ich steigen aus und ich weiß, dass er ein Foto machen will. Also kann mir kurz ganz schnell ein Foto machen, und ich stehe da mit so den Tüten und sag zu ihm wirklich, ich sag so, kannst du irgendwas Nettes noch sagen? Warum oder so?
Also wirklich, wirklich, für die Bild-Zeitung! Für die Bild-Zeitung!
Kannst du mir ganz kurz, kannst du einen Satz dazu sagen? Habe ich dann wirklich so gesagt.
Und?
Und dann sagt er, ja, ja, ich habe von Kollegen gehört, dass du öfters hier einkaufst. Deswegen habe ich schon immer geguckt, ob du irgendwo bist. Und ich so, okay, dann lass uns schnell das Foto machen. Kalle. Das war auch so. Und ich dachte so, kannst du mir jetzt noch eine Sache sagen wie, ey, ja, ich kenne dich daher, oder das ist cool, oder cool, dass du, oder irgend, nur eine nette Sache, damit man nicht sich vorkommt wie so ein Horst, der nur, also auch für alle anderen. Man freut sich doch, wenn man noch zu dieser Fotoanfrage wenigstens einen netten Satz
hat. Noch eine kleine Geschichte. Wir befinden uns heute hier mal ganz kurz als kleine Geschichte zu diesem Podcast. Erstmal in der Kalenderwoche 39. Wir haben Boomer Cringe. Ja. Es ist 27.09. Wir sind brühwarm hier aufgenommen, ganz frisch bei Spotify. Und wir sitzen heute in Hamburg, in Ollis Heimatstadt. Richtig. In einem Spüttel, genau. Und ich bin gerade eben, ich komme aus der Speicherstadt.
Du sitzt in den altehrwürdigen Studios von Sven Meyer.
Ja, wo Olli Schulz das große
Album, meine allererste Platte aufgenommen
und das neue Album, Gib ihm von Olli Schulz.
Gib ihm, genau.
Gib's mir Doggy.
Gib's mir Doggy von Olli Schulz, das neue Album. Ey, und da muss ich sagen, Jan, dass du da nicht eingegriffen bist, weil du bist der große Feminist von uns beiden, dass ich zwei Ikonen wie Shirin David und Katja Krawinkel, dass ich die beiden, Kalle Krawinkel und Tochter ist Katja
Rosinetti.
Katja Rosinetti, dass ich, also nochmal jetzt für alle, die auch durcheinander gekommen sind. Gib ihm ist von Shirin David und Gib's mir Doggy ist von Katja Kasewitsch.
Nicht verwechseln.
Nicht verwechseln. Und wer das verwechselt, der hat echt keine Ahnung mehr. Der ist echt, also wirklich, das ist wirklich, wer so eine Sachen nicht mal mehr weiß, dass Gib ihm von Shirin David ist und Gib's mir Doggy. Ich hab's mir gemerkt. Ich habe mich gehofft, dass du mich bei solchen Sachen dann auch ein bisschen...
Ich muss, das geht leider völlig an mir vorbei, und du warst ehrlich gesagt viel besser vorbereitet als ich. Du hast The Voice schon geguckt.
Ich hab's jetzt nachgeguckt,
nachdem du mir das empfohlen hast.
Nicht schlecht, oder?
Ich muss sagen, richtig gut. Aber was war mit dem Ton los bei der einen Sendung?
Ja, der Ton war im Arsch. Das habe ich auch.
Aber was war denn das? Es klang so, als wäre irgendwas Großes ausgefallen. Man hat sie gehört, aber nur über die PA.
Ja, es sind einfach die ganze, das Multicore, oder wie das heißt, ist ausgefallen wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Ah. Und dann gingen nur noch die sogenannten Monitor-Boxen.
Ach, guck, daran lag. Das klang auf jeden Fall mega weird. Aber ich muss mich da auch mal anschließen, was du gesagt hast. Ich will diese verschissenen Geschichten nicht hören. Wenn einer gut singen kann, soll der gut singen. Ich wirklich, tut mir echt leid. Wenn, also bei allen Leuten sind irgendwelche Verwandten gestorben. Wir haben alle unser Paket zu tragen.
Richtig.
Lass das doch einfach mal, liebe Producer dieser Fernsehsendungen, lass es doch einfach mal raus. Die sollen einfach nur schön singen. Und wenn einer schlecht singt, dann bringt das auch nichts, wenn der Vater gestorben ist vor kurzem.
Richtig. Das ist außerdem so wirklich, dass wir alle inzwischen, alle Menschen ihr Päckchen tragen und diese Geschichte immer sehr rührselig ist. Ich kann es auch, das ist ja in allen Bereichen so. Guck dir diese Videos an. Deswegen gucke ich mir keine Reels mehr an. Das ist so Bären, die gefoltert werden und so. Ich will mich dafür einsetzen. Also auch natürlich so Sachen, wo jemand aufmerksam machen will, darauf hier und so. Aber das macht einen alles so fertig, weil du war, inzwischen sollte dir, als wenn du so jenseits der 30, 40 bist, klar sein, die Welt ist ungerecht, es passieren schreckliche Sachen. Aber manche Sachen, auch so bei Nachrichten, so diese Nachrichten, Mann löscht Familie aus. Schöne Nachricht, weißt du? Aber was kann ich jetzt tun? Also nicht, dass es nicht auch die Öffentlichkeit hören will, aber es sind so, und dann, das ist ja so, also so Bild-Zeitung und so, die arbeiten ja nur immer damit. Entweder so Gangbang auf dem Flugzeug. Im Flugzeug war neulich so eine Nachricht, habe ich gelesen.
Gangbang
im nicht Flugzeug? Nicht Gangbang, sondern er vögelte mit ihr in der Kabine und wurde dann erwischt, weil die Tür aufgemacht wurde. Nicht Gangbang, sondern zwei. Und dann kam aber die Bildüberschrift, wer von euch hatte auch schon mal im Club 5000 Meter Höhe Sex? Und dann wurden so die Namen von Prominenten aufgezählt. Und dann so schreiben sie uns ihre Geschichte, ihre Sexgeschichte. Und dann nebengleich, Mann löscht Familie aus. Weißt du, so immer diese beiden Höhen. Man arbeitet nur mit diesen beiden Extremen noch. Und ich finde, dass man auch davon wieder abkommen muss so ein bisschen. Nicht, dass diese schrecklichen Sachen passieren und wir sie nicht mitkriegen sollen. Bei manchen Sachen denkt man aber, was soll ich denn jetzt machen?
Ja.
Ja, was soll ich?
Ja, also ja. Es ist angekommen, auch mir haben einige Leute geschrieben, dass du Gib ihm und Gib mir Doggy verwechselt hast und okay. Haben dann auch direkt das verknüpft
mit... Spotify will sich von mir distanzieren.
Genau, es wird jetzt im Nachhinein gepiepst. Aber mir ist noch ein anderer Fehler und ein riesengroßer Fauxpas passiert. Das ist ein bisschen unangenehmer noch tatsächlich. Also mir zumindest ein bisschen unangenehmer, weil ich ehrlich gesagt, es kann passieren, dass man die verwechselt. Also wirklich, weil es lyrisch... auf ähnlich hoher Qualität ist wie Goethe und Schiller mal verwechseln im Grunde.
Ja.
Mir ist was richtig Unangenehmes passiert. Ich habe kurz über das Album Batman gesprochen von Prince und dann schreiben mir Leute, dass es in einem anderen Podcast auch in der Woche besprochen wurde.
Nein.
Nämlich bei meinen Kollegen Miguel und Caro in, die sind auch noch Kollegen von mir.
Miguel und Caro?
Ja, die sind Kollegen von mir und die machen den Podcast Too Many Tabs und die haben das in der Woche 3 Tage vor uns besprochen. Und jetzt, da habe ich natürlich mich erstmal entschuldigt, das war nicht absichtlich, dass ich auch ganz lange über Batman
Redaktion darüber mal geredet?
Und das ist nämlich das Ding. Jetzt kommt's. Wir haben weder in der Redaktion darüber geredet. Miguel war außerdem 2 Wochen lang krank. Der war gar nicht in der Redaktion. Mhm. Und wir haben versucht, das zusammenzupuzzeln, wie das sein kann, dass wir uns in derselben Woche über das gleiche Thema unterhalten, weil wir ansonsten niemals vorher damit
Hörst
zu tun
du denn
hatten.
Hörst du den Podcast von deinen lieben
Kollegen? Und ich habe den Podcast auch nicht gehört. Ja. Also hoch und heilig versprochen. Und dann kam Folgendes. Miguel sagte, sein Vater hat einen wahnsinnig jungen Vater, der ist Mitte 30.
Ja.
Und der ist auch im Internet unterwegs und so. Es kann sein, dass wir ähnliche Algorithmen haben. Und das Thema kam bei Miguel und Caro nämlich von Miguels Vater, der ihm das erzählt hat mit dem Batman-Album.
Okay.
Und es kann sein, dass wir ähnliche Algorithmen haben und in den letzten Wochen mehrmals das Prince-Batman-Album in unsere Instagram-Timeline gespült bekommen haben und das so übergesprungen ist. Aber ansonsten wüsste ich nicht, es kann auch ein großer Zufall sein. Wir haben auch öfter schon mal Sachen und Themendoppelungen gehabt mit anderen Podcasts. Wir leben alle in einer Welt, da kann das mal passieren.
Dann haben wir geredet, in der letzten Sendung hast du erzählt über jüdische Friedhöfe und da haben ja auch Leute geschrieben, was ich nämlich nicht gewusst hatte. Da ging es ja um diese sozusagen nach 25 Jahren läuft diese Miete ab. Das ist anders bei jüdischen Friedhöfen. Da gibt es eine sogenannte lebenslange Liegedauer.
Also was heißt lebenslang? Ewigkeit?
Ewigkeit ist ja so, ich meine, lebenslang ist ja das falsche Wort. Also eine dauerhafte Liegemöglichkeiten auf jüdischen Friedhöfen im Gegensatz zu anderen religiösen Friedhöfen.
Also wenn du einmal ein Grab hast, ist es für die Ewigkeit gemacht und dann bis dann das jüngste Gericht ist und alle dann rauskommen quasi.
Ja,
und
genau.
Und dann gemeinsam ins, weiß ich nicht.
Deswegen gibt es dieses Problem nicht, was es bei anderen Friedhöfen gibt. Wie sieht's denn bei dir aus mit den Leuten? Solange du lebst, wirst du von deinen Verwandten da die Liegedauer noch immer bezahlen? Oder denkst du irgendwann, so, jetzt machen wir Feierabend hier mit dem Böhmermann. Jetzt machen wir das Loch mal zu.
Aber es ist interessante Frage. Ich glaube, wenn man dann irgendwann alleine Rentner ist und kein Geld mehr hat und irgendwie alle schon tot sind, ich kann mir vorstellen, dass dann so Familien erlöschen. Aber solange irgendwie weiter Nachkommen gezeugt werden, das ist doch eigentlich immer interessant. Ich finde es auch spannend, wann so Kinder irgendwann selber checken und mal rausfinden wollen, woher sie eigentlich kommen. Das kommt ja auch irgendwann, wenn dann alle Gräber platt sind, ist ja auch blöd.
Das ist richtig, das ist wirklich wahr. Da fällt mir gerade bei diesem Gedanken ein, die großen 5 Gedanken wollte ich mal mit dir machen, die man auf der Bühne hat, während man live spielt. Und ein Gedanke von mir, müssen wir jetzt vielleicht, aber ein Gedanke, den kann ich jetzt schon mal sagen, ist tatsächlich, dass man ab und zu in völliger Ekstase, ist ein super schöner Abend und dir geht, du bist auf der Bühne, spielst, alles könnte nicht schöner sein und dir geht der Gedanke durch den Kopf, irgendwann sind hier alle und ich auch tot. Kennst du das?
Ja, und ich würde es nochmal präzisieren. Meine Gedanken haben total oft schon gedacht, wer von den Leuten stirbt als erstes?
Wer von denen wird in den nächsten Monaten, also irgendwann, weil es ist ja nun mal so, wenn man das mal, wie sagt man so schön, prozentual durchrechnet, ist es so, dass irgendwann irgendjemand stirbt und dann denkt man an so eine Sachen und man will das nicht. Und vielleicht ist man ja auch selber der Nächste. Weißt du, was ich meine? Das ist ja alles, aber dieser komische Gedanke, im schönsten Augenblick, du spielst ein schönstes Lied, denkst du, fuck, irgendwann ist alles vorbei.
Und zwar nicht, meistens nicht am Anfang der Tour, sondern wenn man schon so ein bisschen Übung hat,
richtig,
wenn man so ein bisschen das Set drin hat und man so ein bisschen automatisiert singt und die Stimme nicht kaputt ist und keine anderen Probleme da sind, gerne auch immer so, sag mal, wann ist denn eigentlich Einkommensteuer?
Richtig.
Wann ist eigentlich, wann kommt eigentlich, wo muss die Vorauszahlung denn leisten? Wie ist nochmal mit Umsatzsteuer?
Hoffentlich geht es den Lütten zu Hause gut.
Ja. Also,
das ist wirklich die verrückteste.
Ja, oder Gedanken. Man hat irgendwie so noch so ein Wehwehchen, was man für den Moment des Augenblicks vergisst. Man hat irgendwie einen Zahn abgebrochen oder es ist ein Stück Hähnchenfleisch in der Zahnlücke drin und sowas. Und dann denkt man irgendwann daran, mitten im Song oder mitten beim Auftritt.
Und noch weiter gedacht ist der Gedanke, dass es ja nun mal wirklich abgesehen vom Klimawechsel ziemlich wahrscheinlich ist, wenn nicht hundertprozentig sicher, dass irgendwann das Sonnensystem, die Sonne explodiert, dann wird hier alles verschwunden sein. Und wenn man sich das mal reinzieht, dass dann auch Bach, Goethe, Mozart, die Beatles, alles was...
Kühe, Bäume, Zäune,
dass das Schluchten. Alles nicht nur verschwunden ist, sondern nie existiert hat.
Ah.
Wenn man, da darf man gar nicht zu weit drüber nachdenken.
Und nicht nur nie existiert hat, es gibt keine Möglichkeit, dass irgendwie, außer man schickt so eine goldene Schallplatte, wie diese komische Voyager-Sonde, die dann irgendwo im Weltraum verschwindet. Genau. Aber das ist ja auch... Also auch
brauchst
da,
du erstmal einen Player für.
Brauchst einen Player für.
Und bis dahin hat Apple sich schon wieder was Neues ausgedacht.
Ey, apropos, ich habe jetzt da wieder, vielleicht nicht, dass es wieder auch in anderen Podcasts vorkommt, aber ich habe jetzt mal wieder angeguckt, die ersten iPhone-Präsentationen, nachdem ich die letzte Apple, früher war das wirklich so, ich habe immer auf diese komischen Apple-Präsentationen, weil man da echt krasse neue Dinge erwartet hat, immer hingefiebert, und inzwischen ist es eigentlich immer nur noch so, dass da irgendwelche abgelegten Technikreporter von der Bildzeitung hinfahren und irgendwie so einen Live-Blog machen, aber es passiert eigentlich nicht mehr.
Es ist wieder ein bisschen flacher, es ist wieder kantiger, das ist auch so zwei Sachen, die sich immer wechseln, entweder es ist wieder abgerundete Ecken beim Handy oder es ist wieder kantiger.
Geil, jetzt wurde dein Handy, guck mal,
ich brauche dringend neues.
Wir haben gerade eben festgestellt, wir haben uns lange nicht mehr persönlich gesehen. Wir denken zwar mal, dass wir uns persönlich sehen, aber wir sind ja quasi wie auf der internationalen Raumstation, nur über Funk miteinander verbunden.
Richtig, das ist nämlich das Abgefahrene, vielleicht auch ein bisschen schade, wir würden uns vielleicht euphorischer begrüßen. Wir haben uns wie alte Hasen heute begrüßt.
Moin, grüß dich.
Dabei haben wir uns, glaube ich, wieder 6 Monate nicht gesehen, aber durch dieses...
Also siehst du, wirkst auf eine Art dynamisch.
Wirklich? Dabei hatte ich heute Morgen so richtig bluesigen Tag gehabt.
Du siehst mit dem T-Shirt irgendwie, siehst aus wie 14.
Du hast so Augengestreiftes an.
Das Karo-Hemd, wo du mir letztens gesagt hast, du wurdest auf der Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld schlecht gelaunt gesichtet auf dem Elektroroller.
Ey, und das ist, hat mir jemand, zwei Leute geschrieben sogar. Und dir schreiben ja auch mal, ich habe Olli Schulz gesehen.
Rauchend, er raucht wieder.
Er raucht wieder.
Ich kann bezeugen, Olli ist zurzeit Nichtraucher.
Ja, genau. Und das ist einfach... Oh, das ist, ich schreibe mal ganz kurz Susanne Wündisch. Wann nehmt ihr denn auf? Ich schreibe jetzt. Ne? Wir nehmen jetzt.
Ja, liebe Grüße, Susanne. Du bist jetzt hier, Zeit-Raum-Kontinuum bricht zusammen. Susanne ist ganz, ganz aufgeregt, weil die bei Spotify machen Druck. Die wollen frische, heiße Ware haben.
Und die kriegen sie heute auch. Und ihr kriegt richtig frische, heiße Ware. Ich packe heute am Mittwoch nur einen einzigen Song auf unsere Fili- und Bumsi-Liste. Ja. Ich möchte dieses Lied seit ungelogen 2 Jahren hier vorstellen. Weil es ist, muss ich kurz auch erzählen, diese eine Geschichte, die einen manchmal ein bisschen wehtut, aber manchmal schön ist. Mose Schneider und ich, mein Produzent, mit dem ich 18 Jahre zusammenarbeite. Wenn man ins Studio geht, dann fängt man nicht gleich an zu arbeiten, sondern der Produzent spielt einem erstmal vor, was er gerade sonst noch alles macht. Aha. Das kann manchmal ganz schön fies sein, wenn er dann sagt, hast Bock, die neue Tokotronic zu hören? Und ich denke so, einerseits ja, andererseits wollen wir doch jetzt meine Musik machen. Und dann hört man sich das natürlich an, weil ich Tokotronic liebe. Dann gibt es aber auch Künstler, dann sagt er, ey, ich habe so einen neuen Act, den musst du dir anhören. Und dann... sag ich ja und will eigentlich, also manchmal ist man genervt und manchmal denkt man richtig geil. Und dann spielt er mir, und es ist schon wirklich ungelogen 2,5 Jahre her zur Corona-Zeit, und deswegen hat es auch so lange gedauert, bis diese Platte jetzt endlich rauskommt, glaube ich, von einer Künstlerin, die heißt Safi, ein Lied vor, ne? Mhm. Und Ich will ein Leben heißt das Lied. Und er macht das an und ich bin voll genervt, verschränkte Arme. Und das ballert los und das hat so einen krassen Sound. Sie hat so eine krasse Stimme. Ich liebe den Text. Ich habe gedacht, ich sagte zu Moses, und das kommt selten vor, kannst du das nochmal abspielen? Und dann habe ich gedacht, kann ich das Lied schon haben. Also, nee, darf ich eigentlich nicht. Safi hat es mir dann irgendwann schon, nachdem wir uns getroffen haben, gegeben und die ganze Platte. Ich finde das ganz großartig. Ich könnte jetzt viele Attribute zu ihrer Musik hinwerfen, was das alles ausdrückt. Ich sag aber mal eine Sache zuerst. Ist eine richtig geile Performance, ist ein richtig geiler Song. Freut euch mal drauf, das zu hören. Und ich habe das gehört. Und jetzt sind wir wieder beim Nichtrauchen. Als ich mir das Rauchen da abgewöhnt habe und jeden Tag aggressiv war, und du weißt...
Ich weiß noch sehr gut, war lange und, Thema bei uns in der
Sendung. Ja, und du dann auch immer gesagt hast, Olli, du musst wieder mit dem Rauchen anfangen. Du bist gerade zu schnell und zu alles so. Ich weiß, es war vor 1,5 Jahren. Und ich habe, und das ist jetzt keine, ich habe mit Safis Song immer, wenn ich die größten Schmachter hatte oder wenn irgendwas war, Liegestütze gemacht, Sport gemacht und hab diesen Song von ihr gehört. Als einziger. Und ich saß ewig da und dachte, ich muss dieses Lied irgendwann teilen mit allen Leuten, weil ich es so liebe. Und jetzt, Gratulation, Safi, hast es endlich geschafft. Hier ist Ich will ein Leben auf unserer Liste. Und macht den Song laut. Hört ihn euch an. Ich finde ihre Stimme so krass geil und alles daran gut. Deswegen ist das heute der einzige Song, den ich auf die Liste packen will. Safi, Ich will ein Leben. Platte kommt auch bald. Weiß nicht genau wann. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Und ich möchte um meinem Image als der Feminist dieses Podcasts.
Ja.
Ich habe mir auch die Fingernägel lackiert.
Ja.
Mit meinen Füßen. Das habe ich bei Lars Eidinger gesehen. Das ist ein feministisches Zeichen.
Und mir hat jemand gesagt, was du immer gegen Lars Eidinger hast. Weil hat mich einer gefragt.
Gar nichts habe ich gegen Lars Eidinger.
Weil du immer so oft was gegen Lars sagst. Das war nämlich ganz ein
Ich finde das super, dass er sich die Fußnägel
schneidet.
Im Gegensatz zu uns beiden. Ey, kurze Seitengeschichte. Ich kam hier rein, Olli holt seinen Fußnagelschneider raus. Und zwar, ist das was, das zweite, was sich Leute fragen, können wir ein Selfie machen? Ey, Olli, kannst du mir die Füße?
Kannst du mir die Füße machen? Das ist die zweite Frage, weil alle wissen nicht.
Warum hast du denn Fußnagelschneider?
Weil wir in Hamburg sind und auch ich hier nur noch ein Gast bin in meiner
Heimatstadt. Darfst du nur in Hamburg
die Fußnagel schneiden? In Berlin ist es mir verboten worden.
Vom Ordnungsamt. Nee,
weil der THW kam. Technische Hilfswerk kam vorbei.
Nachts. Ordnungsamt-Einsatz und Olli Schulz
wurde abgesperrt. Die haben gedacht, dass eine Emmentaler Station explodiert, als die Füße da irgendwie entkleidet worden sind.
Ja, ich wollte, damit ich meiner Rolle als Feminist des Podcasts hier gerecht werde, dann möchte ich die beiden Lieder Gib ihm von Shirin David und Gib mir Doggy. Nee, wie heißt der andere?
Ich habe gerade so einen geilen Song auf Liste gepackt und du musst wieder alles zerstören. Ja, aber ich verspreche euch eine, Leute, was Jan nämlich nicht weiß, alle 6 Monate oder 5 Monate kriegt Daniel von mir eine Liste mit den Songs,
die
wieder runter sollen, damit es ein bisschen gesäubert wird. Und ich sag's mal ehrlich, es sind mehr Songs von dir als von mir dabei. Aber nicht die guten Songs, sondern...
Ah, der Song heißt nur Doggy. Ich weiß, gib mir... Der heißt Doggy und der andere heißt Gib ihm.
Mhm.
Ja, das sind die beiden Songs, Gib ihm und einmal Doggy von Katja Krasavice featuring Start Over und Gib ihm Shirin David. Zwei völlig verschiedene
Künstlerinnen. Zwei ganze verschiedene Universen sind das.
Aber habe ich gedacht bei The Voice, Shirin David, smart.
Kommt total smart rüber da, ja.
Wirklich.
Finde ich auch.
Und Bill und Tom.
Aber du hast zum Glück nicht gesehen. Bill und Tom sowieso, ey.
Legendär.
Everybody's Darling.
Ja, echt.
Und Ronan Keating mit seinem, ich spreche auf
Englisch. Alter, wie sieht der denn bitte aus, Alter? Der ist bestimmt 75. Der sieht aus, Alter.
Mhm.
Der sieht so gut aus.
Der sieht gut aus, finde ich.
Ja, der sieht richtig gut aus.
Ich muss auch sagen, ich finde ihn toll. Ich mag den irgendwie, ne? Ja. Ich mag den ja auch irgendwie. Also, es ist ein gutes... Und Giovanni Tamparelli, hier ist auch nicht schlecht. Ja.
Hm? Wie denn? Wie heißt der denn?
Giovanni Zamparoni.
Genau.
Oder?
So ähnlich.
Es ist die kleine Boomer-Crunch-Ausgabe. Wir sind hier...
Jetzt googelst du, wie er heißt.
Zamparella. Oder? Na, jetzt ehrlich mal. Giovanni Zamparella. Ist das wirklich... Giovanni Zamparello. Zamparella. Ich weiß es wirklich nicht, Mann.
Der große Zamparello ist wieder da.
Wie heißt er denn?
Giovanni Zarella. Giovanni Zarella.
Nur Zarella? Wieder Mozzarella? Stell dir mal vor, der lernt eine Frau kennen, die Mohr heißt einfach nur.
Seine
Christine
Frau,
Mohr.
Seine Frau heißt Janaína Zarella.
Ach so.
Die berühmte, ich glaube, Brasilianerin Janaína. Kennst du Janaína?
Wenn die mit Bananenwilli, Willi Mohr, weißt du was? Und dann, wenn da ein Familiending.
Mozzarella.
Mozzarella.
Finde ich total geil, wie Giovanni immer wieder betont hat, dass er, dass seine Eltern eine der ersten Pizzerien Deutschlands hatten. Mhm. Und er kommt aus einer Gastrofamilie und das kann er wirklich.
Döner verkauft.
Wir hatten eine erste Pizza, aber Pizza hat sich nicht gelohnt. Wir haben Döner verkauft. Hopsala, jetzt fällt mir das Mikrofon um. Sag mal.
Ist alles hier ein bisschen, heute ist alles ein bisschen auf wackeligen
rumpelig.
Beinen bei Sven Meyer.
Was ist denn das hier für ein Wackelkontaktstudio? Alles so, alles Vintage ist das, so ein Vintage-Studio. Ja,
die dümmste Sache im Internet, eine der allerdümmsten Sachen, ganz ehrlich, ist diese Scheiße. Das ist auch wirklich, das ist wohl der dümmste Männersport. Zwei Typen stehen sich gegenüber und hauen sich gegenseitig so eine Backpfeife und haben noch so ein Ding im Ohr und dann wird es in Zeitlupe noch gezeigt und die hauen sich so rein und der eine wird dann ohnmächtig, dann kommt so eine Musik, he couldn't get it oder was weiß ich noch. Und das ist wirklich die absolute Verblödung, wenn man denkt, ich übe jetzt das ganze Jahr, um nächstes Jahr beim Backpfeifen-Contest da irgendwie zu gewinnen und anderen, das sieht schon so schmerzhaft aus. Was ist daran das Bestreben oder was ist der Grund, warum Leute das tun? Warum haut man sich so ein Flicken an die Back? Kennst du diese Videos?
Ich kenne das, ja. Das sind manchmal auch Leute, die gar nicht so aussehen, als könnten sie so krass zuhauen, die ordentlich auch so dicke Typen wegballern, weil die eine spezielle Backpfeifentechnik haben.
Weil die da richtig trainieren. Und ich denke mir auch, ist ja ganz schön, wenn du das beherrschst, aber das mutwillig zu machen und auch mit dem Bewusstsein, du wirst, guck dir all diese Boxer an, die meisten Boxer auch oder Leute, die sich da mal auf die Glocken, da geht dann irgendwas echt in der Birne kaputt.
Manfred Krug, ich bin auf deine Empfehlung drin, im Manfred Krug Tagebuch gerade eben.
Freu mich so, dass
endlich... Und wirklich, ich schlafe einen abends dazu und stelle immer auf Schlummertimer und bin am nächsten Morgen, weil ich sofort einschlafe, eigentlich, wenn Daniel Krug das vorliest, weil es scheint so ein bisschen tatsächlich die Stimme seines Vaters durch oder dieses leichte Berliner Geleiere.
Ja, ja.
Und da, ich kam gerade drauf wegen Boxen, weil der hat nämlich einen Boxkampf beschrieben zwischen Max Schmeling und, ich weiß nicht, er hat irgendwie mit seiner
Joe Louis oder
mit sowas, Otti, ne? Hat er sich alte Boxkämpfe angeguckt und sagte dann, damals kämpfte man noch im Heldenstil, wo es als unehrenhaft galt, wenn die Deckung oben war. Das heißt, die haben sich früher noch zu Nazi-Zeiten oder also wirklich vor Kriegs- oder Kriegszeiten, war der Boxstil anders. Wenn du die Deckung hochgenommen hast, galt das als feige und unehrenhaft. Und deswegen haben die sich richtig auf die Omme gezimmert, weil das...
Ja.
Die haben sich nicht geschützt. Max Schmeling hat richtig einkassiert.
Er hat später dann trotzdem noch eine Coca-Cola-Getränkeabfüllung gemacht. Er war der Erste in Deutschland, der Coca-Cola...
Max Schmeling?
Max Schmeling hatte die ersten Getränkefüllablagen von Firmen. Die ersten Fabriken.
Abfüllanlagen.
Die ersten Abfüllanlagen hat Max Schmeling in Deutschland gemacht. Das google mal sofort.
Coca-Cola, Max Schmeling.
So viel, müsste ich mich jetzt sehr irren, wenn ich da nicht genau das Richtige erzähle.
Max Schmeling, der Unternehmer. Computer. Max Schmeling.
Ja, jetzt kommt
Coca-Cola.
Siehst du?
Deutscher Boxweltmeister.
Meinst du dich?
Schmeling worked for the Coca-Cola Company.
Hm?
Der ist 100 Jahre alt geworden.
Der ist 100 Jahre geworden. Und er war nämlich nach dem Boxkampf bis zum Lebensende mit Joe Louis befreundet noch, mit dem er diesen Kampf geführt hat, wo er damals der für Nazi-Deutschland irgendwie stand und auch in, gibt's ganz gute Dokumentation drüber.
Ja, aber er stand nie für Nazi-Deutschland.
Nein, er stand nie für wurde aber instrumentalisiert, hat sich auch, glaube ich, da so ziemlich irgendwie wie kannst du dich damals, jetzt auch Quatsch zu sagen, aber ich glaube, es gibt genug Sachen, wo man sagen kann, dass der eigentlich ein Sportler war und danach dann mit Joe Louis sehr, es war ja dieser Kampf auch schwarz gegen weiß, Nazi, es war ja alles sehr politisch aufgeladen. Schwarz-weiß auch noch damals und die beiden sind bis zum Lebensende Freunde gewesen. Er hat, glaube ich, wirklich die erste Getränkeabfüllung gemacht und wenn ich den sehe und er hat seine Frau kennengelernt in dem Park, in dem ich früher gewohnt habe. Ich habe mal Westend gewohnt in Berlin und da gibt es einen Park, wo die beiden sich kennengelernt haben und da bin ich immer gewesen, zufällig fällt mir gerade ein.
Ganz kurz zurück zu Manfred Krug Tagebuch, was du mir vorgestellt hast hier in Hamburg. Mhm. Das ist Hamburg, das habe ich auch nicht gecheckt. Er hatte eine starke Beziehung zu Hamburg, weil er hier seine ganzen Tatorte gedreht hat. Und das Krasse ist, finde ich, ich finde es natürlich interessant, diese Tagebucheintragungen. Ich finde es hart, wie er kämpft gegen die Fettsucht. Also er hat wahnsinnig viel gefressen.
Ja, ja.
Und wie er dann irgendwie, wenn er war auf Diät, hat ein paar Kilo abgenommen und dann isst er aber bei der nächsten Gelegenheit das fettige Eisbein, ein Riesending und irgendwie 6 Kartoffelpuffer. Also der muss wahnsinnig viel gefressen haben. Er war oft in Hamburg und ich finde es total spannend, weil ich viele dieser Namen, die er da so droppt, 1998, 99, die sind inzwischen immer noch im Fernsehgeschäft oder man kennt sie noch so, als ich angefangen habe. Doris Heinze zum Beispiel.
Richtig, genau.
Die legendär damals die Drehbücher irgendwann unter Pseudonym selber geschrieben hat und das kam dann irgendwann raus. So ein NDR-Skandal war das doch.
Ja, stimmt. Da sind ganz viele Sachen, also das ist sowieso das Aberwitzigste, wie er so, also erstmal über Leute redet, die es noch gibt. Bist du schon bei diesem, bei Russland, bei dem Machtübernahme von Yeltsin?
Ist das, ich bin jetzt Mitte 1998.
Es kommt 99, glaube ich. Putin...
Aber interessant ist, wie informiert er ist. Auch diese alten Beziehungen zu den DDR-Künstlern, auch wie sich dann, nachdem er aus der DDR abgehauen ist, die DDR-Künstler entweder solidarisiert haben oder sich gegengestellt haben und wie das bis ins Jahr 1999 dann nachwirkte und er auf einige Leute irgendwie gar nicht gut zu sprechen war und so und andere halt total cool fand. Also es ist wirklich...
dass er Erich Böhmel nicht verziehen hat, dass irgendwie was Schlechtes über ihn geschrieben wurde und sagt, Erich Böhme hat es vielleicht nicht geschrieben, aber er hat es auch nicht verhindert.
Und deswegen kommt er nicht in Talk und Turm. Also er ist wirklich auch eine sehr eitle, verletzte...
Wahnsinnig eitel.
Hat mich sehr so an Helmut Kohl erinnert. Ich habe mal irgendwann die Helmut Kohl-Biografie von Heribert Schwan, die gibt's noch als... Ich weiß nicht, ob die verboten ist inzwischen, aber bei YouTube gibt's sie noch als Hörbuch. Das macht auch Spaß, sich das anzuhören, weil die sitzen eigentlich den ganzen Tag in einem Ping-Pong.
Von wem ist die?
Heribert Schwan, die Biografie von Helmut Kohl, die gibt es komischerweise als YouTube-Rip-Off. Und es wird auch oft thematisiert, wie die sich in Ludwigshafen in Oggersheim treffen, im Ping-Pong-Keller. Da nehmen sie nämlich auf und da läuft dann das Tonbandgerät mit. Und es gab danach, nachdem das Buch angefertigt war, ja einen riesen Rechtsstreit mit der Witwe, der, glaube ich, immer noch anhält, mit Maike Kohl-Richter, darüber, ob und was daraus veröffentlicht werden darf. Weil das Helmut Kohl, mal so, hat ähnlich wie Manfred Krug sehr das Herz auf der Zunge getragen. Und
es gibt auch, und das ist halt das Spannende, im dritten Teil wohl noch harte Diskussionen gerade, so viel habe ich rausgehört bei dem Treffen mit dem Verlag, also da waren zwei Verlagsmenschen und die haben gemeint, die bereiten gerade den dritten Teil des Tagebuchs vor, wo auch noch abgesprochen werden muss, was da drin bleiben darf und was nicht.
Wegen Sexismus oder
nee, was? Nicht Sexismus, sondern auch wie er da mit gewissen Kollegen oder internen Geschichten irgendwie umgeht. Der war nämlich auch jemand, der das da alles sehr offenlegt. Sexismus weiß ich gar nicht. Ich glaube, hat ein sehr schroffes Bild gehabt. Das kriegt man auch so schon alles so mit, wie so sein Bild ist. Allerdings hat er auch einen sehr großen Gerechtigkeitssinn gehabt. Das muss man auch sagen, ganz vielen Sachen, die da so redet. Den kann man nicht so ein, und das finde ich halt das Schöne auch daran, du kannst diesen Menschen nicht als gut oder schlecht, nur wenn man sowas so sieht, finde ich, du siehst so ein Komplettbild von jemandem mit seinen Schattenseiten, aber auch mit seinem scharfsinnigen Verstand und seinen guten Seiten. Und das ist das Interessante daran.
Ja, finde ich auch. Und wenn man in die Jetztzeit versetzen würde, gäbe es bestimmt die eine oder andere Stelle, wo er wahrscheinlich heute anders abgebogen wäre und so. Ja. Also es gibt schon so Ansätze, auch von so nicht Verschwörungstheorien, aber so, dass er da einfach so Sachen raushaut, die man eben sagt, wenn man über 60 ist, als eitler Schauspieler. Und total geil fand ich, das war dann doch vor dem Internet. Also ich bin jetzt bei 1998 und es gab zwar das Internet und er redet immer von seinem Zuse, er ist ein totaler Technikfreak.
Er war gleich dabei, als der Rechner rauskam, 96.
Er bringt dann seiner Otti, seiner Frau Computer bei, die Petra mit der Marlene, seine Geliebte, die leben da irgendwie nebenan, aber Otti darf davon nichts wissen.
Das erste Mal sind die reingekommen, da saß sie da irgendwie und die Frau kam, Otti kam rein und dann saß er da mit seiner Geliebten, die hatten wohl so eine Wohnung, das war so verbunden, irgendwie zwei Wohnungen. Und sie war so geschockt, dass sie wieder rausgelaufen ist und das Baby noch nicht mehr gesehen hat, was auch da saß. Und dann erst später gemerkt hat, dass da noch ein Baby saß. So. Und das ist wirklich eine krasse Geschichte. Und deswegen muss ich es nochmal kurz erzählen, fand ich das auch von Fanny Krug wahnsinnig gut, an dem Abend zu sagen.
Die Tochter von Manfred Krug.
Die Tochter, hat sie gesagt, die wahre Heldin hier, ne? Bei all diesen Geschichten und so, war meine Mutter.
Ja,
so.
Absolut.
Und das ist auch so. Das merkt man, nur wenn man ihn reden hört und wenn man diesen Typen sieht, weiß man, wenn da nicht jemand gewesen wäre, die Familie zusammenhält. Und trotzdem war es dann auch wieder, guck mal, und das hat mich total gerührt. Andererseits hat mich auch sehr gerührt, dass am Ende ein Song lief, wo sie im Duett mit ihrem Vater gesungen hat und seine Stimme kam vom Band. Das ist natürlich
bei so. Bei eurem Auftritt, oder?
Bei unserem Auftritt am letzten Samstag. Und das ist es halt so, deine Liebe zu jemandem ist als Kind nicht immer nur von den guten und schlechten Seiten abhängig, sondern es ist dein Vater und so. Und irgendwie habe ich so viele emotionale Gefühle durch diesen Abend gehabt und auch danach noch so. Und witzig war auch übrigens, dass Christa Maria Schädlich und Fanny Krug sich kurz gestritten haben auf der Bühne, ob Herr Manfred Krug jemals in Hamburg gewohnt hat oder immer nur im Hotel. Frau Schädlich meinte, nee, der war immer nur im Hotel, so gerne mochte der Hamburg nicht. Und Fanny Krug, nein, der hatte später auch noch ein Apartment gehabt, der wollte nicht immer im Hotel. Und dann hat mich das kurz unterbunden, weil die beiden so auf ihre Meinung beharrt haben.
Wenn ihr dieses Tagebuch hören wollt, das könnt ihr gerne machen. Es gibt das Tagebuch von Manfred Krug eingelesen als Hörbuch bei Spotify. Ich bin zu zart für diese Welt, ist der zweite Teil. Es gibt bereits einen ersten Teil, der heißt, das muss ich mal kurz raussuchen, unangenehm.
Ich sammle mein Leben zusammen.
Ich sammle mein Leben zusammen und ich bin zu zart für diese Welt. Und spannend, das wollte ich gerade noch sagen, ist der Umgang mit dem Boulevardmedien, die natürlich immer hinter ihm her waren und alle kleinen Geschichten wissen wollten. Er hatte einen Auffahrunfall und hatte Schiss, dass da irgendwie die Bildzeitung das rausbekommt. Und anders als heute, wo die irgendwelche windigen Typen in die DMs sliden vom Springer Verlag oder von anderen eher niederen Medien, war das damals so, dass sie wirklich noch Klingelmännchen gemacht haben. Die sind dann bei ihm wahrscheinlich zu Hause vorbeigelaufen. Er hat sich dann in einer Sequenz, beschreibt er das ganz schön, wusste er schon, die Bildzeitung steht vor der Tür. Dann hat er sich mit dem ungarischen Akzent gemeldet an der Türklingel und so getan, als wäre das nicht die Klingel von Manfred Krug gewesen. Und hat sich da verleugnet, selbst verleugnet mit ungarischem Akzent.
Da hat er immer eine gesunde Distanz zu den Boulevardmedien.
Ja, und er hat auch keine Interviews gegeben, er hat Preisverleihung gehasst. Also alles so kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Und auch, wie er dann eine Anfrage per Brief bekam. Er hat viel per Brief und Fax kommuniziert. Offenbar genau das Fenster, wo auch Morrissey in den 90er Jahren auf den Faxtrip gekommen ist, der auch gerne per Fax kommuniziert und auch gerne so, du kriegst einen Fax handschriftlich von Doris Heinze, die bietet dir ein Drehbuch an und du schreibst auf das Fax einfach nur Scheiße drauf
und schickst es
einfach wieder zurück ins Fax an die gleiche Nummer, wo es herkam. Alles so geile Moves, die man heute gar nicht mehr kennt. Und er hat dann einen Brief bekommen von einem Bildzeitungsreporter, der irgendein Interview mit ihm machen wollte und er hat gesagt, ja, vielen Dank für Ihre Anfrage, ich paraphrasiere jetzt, das können wir gerne machen, aber ich würde mich freuen, wenn Sie während des Interviews, was ich Ihnen total gerne geben möchte, weil ich möchte endlich mal auspacken, wenn Sie währenddessen meine Schuhe wichsen würden. Also normalerweise macht das Ottilie, meine Frau, aber wenn Sie das machen würden, könnte ich mit Fug und Recht öffentlich behaupten, dass Sie mein absoluter Lieblingswichser sind. Den Brief sofort abgeschickt. Und dann drei Tage später habe Otti den Brief an die Bildzeitung geschickt, gezeigt. Sie war sehr erschrocken, wie zu erwarten.
Ja. Und da merkt man auch, dass da eine Frau, die bedächtig mit solchen Sachen umgegangen ist.
Manfred, nenn doch den Bildzeitungsmann nicht Lieblingswichser.
Genau, dadurch gießt du noch mehr Feuer ins Öl.
Ich weiß
Öl
nicht.
Ins Feuer.
Ich glaube, es ist ganz gut, dass ab und zu mal die Bildzeitung weiß, wo sie so steht in der Achtung der Leute.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das einige, die da arbeiten, selber wissen und trotzdem da weiterarbeiten.
Ja, weil die Kohle stimmt oder das Buffet toll ist oder ab und zu sieht man, keine Ahnung, Matthias Döpfner. Geilen,
charismatischen Player.
Im Rauchersalon oder Elon Musk segnet einen mit seiner Anwesenheit. Ich fand's ganz geil, wie er dann auch noch so, also wirklich echt Blast from the Past. Ich hab's ja alles miterlebt, du ja auch. Ich weiß noch genau, ich durfte damals noch nicht wählen, 1998. Mhm. Es war Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland ist rausgeflogen gegen Kroatien. 3-0. Dann ist im September die Wahl gewesen. Gerhard Schröder, nach 16 Jahren Helmut Kohl, Bundeskanzler. Und er hat irgendwie so eine geile, ich glaube, Cookie-Dent-Werbung wurde da, oder Correga-Tabs-Werbung, eine Cookie-Dent-Werbung mit dem Lächeln von, so lustige Werbung mit dem Lächeln von Gerhard Schröder, der ist dann Kanzler geworden, ja. Und dann gab es da irgendwie Cookie-Dent-Werbung, das hat er dann auch mit in sein Tagebuch aufgenommen.
Stimmt, ja, ja.
Also
ja.
Wirklich interessant, man muss dabei gewesen sein, aber es reicht auch, das Manfred Krug-Tagebuch zu hören. Sehr lange drüber geredet.
Wenn ihr über 40 seid und diesen Podcast hört, dann, ja genau, jetzt kriegen wir hoffentlich den dritten Band, aber auch beide umsonst vom Verlag. Jetzt haben wir echt
hier. Ja, mal ganz ehrlich, was fällt denn da bei uns von ab? Manfred Krug hat auch mal ganz ehrlich immer aufs Geld geschielt. Kannst aber nicht sagen, dass er die Telekom-Spots gemacht hat, weil er die Telekom so geil
fand. Oder Sesamstraße, die hat er doch gemolken. Deswegen war doch kaum noch Möglichkeiten da irgendwie für die.
Manfred Krug hat Samsung gemolken, Alter.
Der die alle gemolken, deswegen muss er ja vom Bödefeld nebenbei noch andere Jobs machen.
Manfred Krug hat Samsung so sehr gemolken, weißt du was, wenn man Samsung gesehen hat. Wenn die Kamera aus war, der war komplett hohl von innen, der war komplett leer.
Der war komplett leer. Ausgesaugt.
Der lag da einfach ganz schlapp in der Ecke, lag da rum.
Ich hab ja bei der Sesamstraße jetzt gedreht und dann ich war ja in diesem Puppenraum, ne, wo die ganzen Puppen sind, und da habe ich ein Foto gemacht von Samson, ich glaube, die habe ich gezeigt sogar schon, und vom Kopf, und dann meinte einer der Redakteure, das darfst du nie in die Öffentlichkeit bringen, ja. Das darfst du nicht, und das ist wirklich wohl, also, weil ich habe es auch ungefragt gemacht, diese Puppen sehen halt dann, die du so liebst, wenn die da so hängen wie Tote, wie Leichen aus, weißt du auch so.
Eine pikante Frage, meinst du, ob Jim Henson ab und zu mal eine seiner Puppen umgefickt hat.
Okay, das weiß ich jetzt nicht.
Aber sag mal ganz ehrlich, ja. Waren die 70er Jahre?
Ja. Ich glaube, in den 70ern gab es so viel freie Liebe und so viel Möglichkeiten.
Musste man nicht.
Hat er das noch nicht gegangen. Ich glaube, jetzt gibt es doch diese, wie heißt das nochmal?
Oh, Real Alter. Doll.
Oh Gott, das ist für mich wirklich die. Stell dir mal vor, du hast jetzt auch lang, und es gibt ja auch Leute, die brauchen Sex und haben das lange nicht mehr, und irgendwann entscheiden sie sich für die Real Doll. Und dann ist es, glaube ich, so. Das
ist eine Silikonpuppe.
Das ist eine originalgetreue Silikonpuppe. Und dann nimmst du die zu Hause und die kommt in so einem Koffer oder irgendwie an und klappst es so auf und dann baust du die auf. Und das ist doch der Augenblick, in dem du wirklich weißt,
es ist vorbei.
Es ist irgendwie mein Leben. Ich habe irgendwo die falsche. Also das ist.
Ich weiß nicht,
ob ich dann weinen würde. Also wenn ich dann in dem Augenblick mit dieser Real Doll. Also, und das meine ich auch wirklich. Jetzt mal ohne Emotionen. Es gibt ja wirklich viele einsame Menschen. Mhm. Und das bricht mir auch immer das Herz. Es gibt so viele Menschen, die ein Schattendasein führen teilweise. Und wenn die aus Verzweiflung so weit gehen, dann finde ich das noch nicht mal mehr witzig, sondern tut es mir auch echt weh.
Aber ich glaube, wenn du diese Real Doll auspackst, dann ich glaube nicht, dass du dann denkst, mein Gott, was mit meinem Leben passiert, sondern du wartest wahrscheinlich, du trackst das Paket bei DHL, du hoffst, dass es bald ankommt, du überlegst, welchen Ablageort soll ich angeben, passt es in die Packstation rein?
Ja, ja,
wahrscheinlich, ne? Hol ich das am Kiosk ab und wenn ja, wie?
Hat die schon einen Namen, kann ich den Namen selber geben?
Dazu übrigens, der Vorläufer von dem Barbie-Film mit Ryan Gosling in der Hauptrolle, heißt auf Deutsch Lars und die Frauen, wie immer eine unglaublich schlechte Übersetzung, oh, ja. Aber er heißt im Englischen Lars and the Real Girl. Da spielt Ryan Gosling quasi Lars, den Hauptdarsteller, den Protagonisten, der sich verliebt und der ein Leben, eine Beziehung führt mit einer Real Doll. Ryan Gosling ist ein Film von, ich glaube, 2007, schon lange her, aber sehr zu empfehlen. War so ein Indie-Film, bevor Ryan Gosling richtig groß rauskam.
Ja.
Und ich glaube, dieser Film hat für Ryan Gosling so ein bisschen den innerlichen Grundstein gelegt, um auch überzeugend Ken spielen zu können. Es passt irgendwie
zusammen. Ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich habe es immer noch vor mir. Es gibt ihn jetzt auf Amazon. Ich werde ihn mir die Tage jetzt auf DVD.
Hast du Brainwash denn schon gesehen?
Habe ich mir angeguckt. Und übrigens, Brainwash hatte ich schon gesehen. Das What? Lief nämlich schon im Fernsehen, im regionalen Programm auf
Arte. In welchem Regionalprogramm?
Arte, auf Arte. Im regulären Arte-Programm.
Ach so.
Und schon vor 3-4 Wochen.
Ach
und dann so. Habe ich das gesehen. Ich habe aber nicht die ganze Sendung gesehen, sondern du hast auch vollkommen recht, das ist eine sehr, sehr gute Dokumentation gewesen. Und die habe ich bin da irgendwann in der Mitte reingekommen. Ich werde sie mir aber nochmal von vorne angucken. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das damals so, das lief irgendwie um 23 Uhr auf Arte, vor 3-4 Wochen. Ist gar nicht so lange her, habe ich gesehen.
Wieder einen Filmtipp nach dem anderen. Da könnt ihr euch drauf verlassen, hier auch bei Boomer Cringe in der Kalenderwoche 39.
Sache muss ich noch kurz loswerden. Ich habe meine zynische Haltung dem Marathon in Berlin gegenüber überdacht. Abgelegt. Und muss sagen, dass ich eben, der führte direkt an meiner Wohnung vorbei, wie jedes Jahr. Und ich war wieder genervt, dass ich nicht rauskam und so weiter. Aber dann habe ich gedacht, weißt du was, dann bleibst du einfach heute zu Hause und stellst dich auch mal dann Marathon. Und dann eine Stadt wie Berlin, die sich nur definiert über Berghain, über Freak sein, über hey, wir leben alle hier frei, wir sind hedonistische Freigeister, aber eigentlich sind wir nur Arschlöcher, die nichts hinkriegen, uns anwendig wichtig fühlen. Dieses ganze Ding, worüber Berlin definiert wird, vergisst wirklich die einfachen Familien und die Menschen, die auch in Berlin leben und einfach ein ganz normales Leben haben und die freuen sich drauf. Und es hat mich wirklich ganz tief gerührt. Vielleicht bin ich auch gerade wieder in so einer sentimentalen Verfassung, wie ich das ab und zu bin. Aber dass Menschen sich Schilder basteln und keinen von diesen Leuten kennen und sagen, hey, noch 10 Kilometer, let's go und klatschen und dahin gehen und dahin kommen. Und vor allem auch viele alte Menschen, die wahrscheinlich in Berlin nicht gerade, wo der Fokus in dieser Stadt nicht drauf liegt. Weil es gibt ganze Stadtteile, wo keine alten Menschen mehr zu sehen sind. Und auf einmal kommen die, stellen sich denn, und es hat mich so gerührt. Es hat mich einfach gerührt zu sehen, wie Menschen sich entscheiden, hey, heute ist Marathon, wir feuern die mal an, die haben das ganze Jahr trainiert, ich kenne da nicht einen. Und habe ich auch so Leute gefragt, die da waren. Und eine Sache, da stand so einer und der die ganze Zeit den Arm so gemacht und wollte mit einem abklatschen. Und da sind einfach 50 Jogger vorbeigelaufen und keiner hat mit ihm abgeklatscht. Oh. Und dann ist das alles so, und dann denke ich, hey, das ist auch eine Welt, die ich mit vor Jahren noch gesagt, oh, hier die scheiß Jogger und so. Nee, ist aber die Möglichkeit für Leute auch mal rauszukommen, wenn nicht gerade irgendwie eine Dildo-Parade irgendwie in Schöneberg stattfindet oder irgendwas anderes, was auch alles seine Berechtigung hat und auch alles toll ist. Aber dass einfach mal Leute rausgehen können und das geil finden, irgendwie hat mich das in dem Augenblick, habe ich gedacht, ich sage jetzt ja zum Marathon. Vielleicht laufe ich nächstes Jahr sogar mit. Das wäre auch nochmal eine Sache für uns beide. Wir beide trainieren für den Marathon.
Ich habe mal bei HR3, als ich da als Morgenmoderator gearbeitet habe für 7 Wochen oder 35 Sendungen, musste ich mal so einen Hessen-Marathon mitlaufen, ja, oder so einen Hessen-Lauf mit so einem fucking HR3-T-Shirt. Ich weiß nicht, ob ich das öffentlich machen würde, aber warum sollten wir laufen? Olli, wir haben einen Podcast-Marathon. Wir sind der Marathon-Podcast. Fest und flauschig.
Fest und fleischlos.
Fleisch und Fleischwurst. Nee. Fast Fleischwurst.
Hauptsache. Jan, ich hätte hier noch so viel große Geschichten.
Nee, aber wir haben die Zeit jetzt nicht mehr.
Eine Sache muss ich noch sagen, habe ich letztes Mal nicht gesagt. Dave Rowntree ist natürlich der Drummer von Blur. Für diesen Song London Bridge habe ich nicht gesagt. Blur, die auch eine ganz tolle neue Platte gemacht haben. Und ich weiß nicht, kommen die jetzt eigentlich mal nach Deutschland auf Tour? Ich würde die so gerne mal wieder sehen. Ich habe die gesehen an meinem Geburtstag, am 15. Oktober 2000 oder so. In der Großen Freiheit.
Wann ist Manfred Krug eigentlich gestorben?
Vor 3 Jahren oder 4 Jahren.
Nein.
Doch, 5 Jahren. Ich war in der letzten Talksendung mit ihm.
2016, Alter.
Da saß ich mit ihm in der Talksendung.
Das ist 7 Jahre her.
Ja. Aber die Jahre von Corona, die 4 Corona-Jahre, 3, sind für mich nur ein Jahr.
Ach so, ja gut, das ist ein gutes Argument. Also, du saßt mit ihm, mit Giovanni Zarella zusammen in der...
Nein, ich saß mit Manfred Krug zusammen. Mit Giovanni Di Lorenzo, das weiß ich inzwischen, dass der so heißt.
Ah, okay.
Also, es ist hier keine Masche von mir, dass ich Namen falsch sage.
Ich weiß, ich find das aber so süß, weil ich, wenn du dann versuchst, den Namen zu erinnern, kommen meistens coole, bessere Namen raus, ja, als die eigentlichen.
Aber es ist jetzt mal ganz kurz hier, es ist hier nicht der kultige Typ, der immer so, ich kann mir die ganzen Namen nicht merken.
Ich kann das bestimmt, ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Olli vergisst die Namen wirklich und denkt sich in dem Moment on the fly bessere Namen für die Leute aus.
Aber irgendwie, aber eins weiß ich immer noch. Hier sitzen immer noch der gute alte Tommy Schmidt und Olli Schulz zusammen. Nein, hier sind immer noch eure beiden alten Kumpel Böhmi-Mann und Schulzi-Mann. Und wir sagen mal jetzt heute, die Musik...
Das war's. Sven Meyer kommt jetzt gleich hier rein. Der muss noch das neue Album aufnehmen hier von Anastasia. Singt jetzt komplett auf...
I'm out of love! Set me free! I'm out of love! Olli, kann ich Selfie machen? Olli! Ich will ein Selfie machen, ganz kurz.
Erzähl mir noch mal ganz kurz eine Geschichte dazu, warum du ein Selfie machen möchtest. Dann überlege ich mir das, vielleicht auch ein geiler Move.
Einfach nur sagen, kannst du einen netten Satz noch dazu, habe ich nur gesagt.
Eben als ich auf den Leimroller gestiegen bin, am Dungeon, ich war eben am Dungeon in der Hafen City.
Wo du auch tagsüber, das kann man auch sagen, als Erschrecker arbeitest.
Genau. Und da kam ich dann wirklich, ich glaube, da habe ich Leuten große Freude gemacht, weil ich einfach so in meiner Montur, mit einem schlecht gelaunten Karohemd, mich an einen Leimroller gestellt habe und damit fahren wollte. Und alle voll so, ich glaube das nicht. Der Böbi, der auf dem Thumbnail hat einen E-Scooter, der hat ja auch einen echten E-Scooter. Ja. Das ist ja gar nicht.
Das ist so schön.
Damit und dann habe ich gesagt, ey Leute, ich kann jetzt nicht quatschen, ich kann kein Selfie machen, ich muss zu Olli. Und es stimmt auch.
Und es stimmt
auch. Es stimmt auch alles. Das gibt's ja gar nicht.
Am meisten sind die Leute glücklich, wenn sie einen nämlich sehen oder treffen und es ist nicht alles perfekt. Dass man gerade genervt ist oder auch gestresst oder mit der Einkaufstüte. Das gibt den Leuten das Gefühl, scheiße, dem geht's doch gar nicht so viel besser als mir. Und das ist manchmal eine Sache, können wir vielleicht sagen als Ende der Sendung, denkt nicht immer, ach, die beiden, die leben auch wie die Maden in Speck. Nein, wir sind Maden mit Speck. Und wir leben nicht immer im Speck. Und auch wir, ne? Hasseln und kämpfen euch durchs Leben, genau wie ihr. Und Sonntag sind wir wieder da mit einer neuen
langen, großen Ausgabe von Fest und Flauschig.
Deckenausgabe.
Das war Fest und Flauschig für heute. Viel Spaß, bis bald bei Spotify. Und jetzt nicht vergessen, frei nach Peter Lustig, abschalten. Tschüss.
Sven, kannst du Stopp machen?
Sven, mach hier Pause jetzt!
Sven, kannst du Stopp machen?
Sven!
Stopp. Mach Pause!